Ja, also ich finde es erstmal richtig toll, dass ich als Nicht-Pfadfinder hier mal so ein bisschen mit, ja, das Herbstlager ist ja praktisch jetzt hierher zu uns gekommen. Und das finde ich also richtig eine schöne Sache. So gehört sich das, dass eben Pfadfinder und hier wir als Gemeinde zusammen sind und dann gemeinsam einen Gottesdienst feiern. Und ich finde es gut, dass wir das auch inhaltlich verknüpfen, nicht nur personell, sondern dass wir jetzt so ein bisschen mal was mitkriegen, was ihr Pfadfinder eben schon die letzten 3 Tage durch den Kopf habt gehen lassen und aufs Herz gelegt bekommen habt. Gegen den Strom schwimmen, wie wir uns und wovon wir uns abgrenzen sollen. Die Pfadfinder, ihr habt ja schon in den letzten Tagen, eben wie die Elisa sagte, euch Gedanken gemacht, wovon sollen wir uns eigentlich abgrenzen? Was ist da der Maßstab? Wie geht es, damit wir wissen, was nötig ist dafür oder nicht? Und heute jetzt im Gottesdienst will ich nachlegen, wie können wir uns denn abgrenzen von anderen? Wie können wir das schaffen, dass wir bei anderen nicht mitmachen, obwohl wir dann vielleicht doof dastehen bei anderen? Also, wie gelingt es uns? Mal sehen, was da passiert, und ich hoffe, dass Jesus Christus uns da auch so koordiniert durch seinen Heiligen Geist, dass es wirklich auch inhaltlich nahtlos übergeht und dass diejenigen, die eben als Nicht-Pfadfinder nicht zu diesem tollen Lager hingehen konnten, dass sie eben auch da wirklich voll gut mit reinkommen. Ich will einen Abschnitt aus dem zweiten Petrusbrief nennen, 2 Verse nur aus dem ersten Petrusbrief, Kapitel 2, die richtig gut in diese Thematik reinpassen. Petrus schreibt da an uns: Meine lieben Freunde, ihr wisst, dass ihr in dieser Welt Fremde seid. Sie ist nicht eure Heimat. Deshalb bitte ich euch eindringlich, gebt den Angeboten und Verlockungen dieser Welt nicht nach. Ihr Ziel ist es, euch innerlich zu zerstören. Lebt stattdessen so vorbildlich, dass die Menschen, die Gott nicht kennen, darauf aufmerksam werden. Durch euer Verhalten sollen selbst die überzeugt werden, die euch bösartig verleumden. Wenn sie dann aufgrund eurer guten Taten zur Einsicht kommen, werden sie Gott am Tag des Gerichtes für ihre Rettung danken. Also jetzt geht es hier um eine Aufforderung zu einem glaubwürdigen Lebensstil, der sich gegebenenfalls durchaus von der Gesellschaft unterscheiden sollte. Mut zu haben, irgendwie was anderes zu machen, Zivilcourage sagt man dann auch dazu. Und ich will 3 Fragen nehmen, an denen wir uns jetzt so heute Nachmittag mal ein bisschen entlanghangeln können. Die erste Frage: Wie gelingt es uns denn bei einer bestimmten Sache nicht mitzumachen? Wie kriegen wir diese innere Kraft dazu? Zweitens: Warum sollen wir uns überhaupt abgrenzen? Wenn uns das klar ist, dann fällt es uns natürlich auch viel leichter, das zu tun. Und drittens schließlich: Welche Reaktion sollen wir bei unseren Mitmenschen hervorrufen? Die erste Frage: Wie gelingt es uns bei einer bestimmten Situation nicht mitzumachen? Da habe ich ein Stichwort genommen, und das ist auch gleich hier so schön hingeschrieben worden: Durchblick. Die Bibel sagt ja hier eine ganz klare Aufforderung: Gebt den Angeboten und Verlockungen dieser Welt nicht nach. Macht da also nicht mit und liefert auch eine Begründung. Gottes Wort sagt, was dahinter steckt, ist eigentlich zerstörend. Und deswegen komme ich auf das Stichwort Durchblick. Gottes Wort, Jesus Christus, schenkt uns Durchblick, damit wir merken, was die Hintergründe sind. Ein bisschen tiefer hineinzuschauen und zu sehen, was ist denn wirklich so, was auch auf den ersten Blick vielleicht wirklich wertvoll erscheint, schön erscheint, spaßig erscheint, aber dann im Nachhinein, ja, dass wir dann merken: Mensch, da haben wir uns vergriffen. Bei Halloween ist es ein deutliches Beispiel. Das ist ja nett getarnt und kommt ja gut her, so als nettes Kinderspiel, dass man sich ein bisschen verkleiden kann und so. Aber wer sich da wirklich mal drauf einlässt und die Hintergründe merkt und dabei sowas mitmacht, mit diesem an die Toten sich zu wenden, Kontakt zur Totenwelt zu haben, der gerät wirklich in Teufelsküche, im wahrsten Sinne des Wortes. Und es bleibt nicht in den Kleidern hängen. Das ist wirklich zerstörend. Und deswegen ist es gut, wenn wir merken, Durchblick zu haben, dass wir merken, da läuft was schief. Aber gerade als ich jetzt über meinen Dienstsitz hier in der Predigt nachdachte und betete, gerade jetzt die letzten 2, 3 Tage, dachte ich so, Mensch, also irgendwie ist unsere Situation ja verrückterweise genau das Gegenteil von dem, was hier der gute Petrus eben uns geschrieben hat von den Angeboten und Verlockungen. Diese Welt mit der Corona-Krise, das ist ja das beherrschende Thema, alles spricht von Corona, die sorgt ja nicht für Verlockungen, sondern für Verdruss. Und da ist es ja eher so, dass wir sagen, wow, also das ist ja wirklich ziemlich krass. Und so eine Krise hilft natürlich, mal das zu sehen, worauf es wirklich ankommt, auf das Wesentliche zu konzentrieren. Und zu sehen, was zerstört uns denn wirklich innerlich? Was ist es denn? Natürlich, klar, dieses Virus mit der Infektionsgefahr, das ist echt ziemlich krass und die Gefahr wird ja immer größer, die Zahlen steigen wahnsinnig. Ich überlege mir, Mensch, wenn das mal so unser Gemeindewachstum abbilden würden, diese Zehntausende Zahlen, die da in die Höhe schießen, das wäre genial. Aber es geht immerhin um neu infizierte Leute, die eben dieses Virus sich eingefangen haben. Und da brauchen wir Durchblick. Selbst die Virologen brauchen ja Durchblick, denn die wissen das ja auch noch nicht. Das Virus ist unsichtbar, das ist noch weitestgehend unbekannt. Und deswegen überlegen die noch und wir sollten beten dafür, anstatt uns darüber aufzuregen, wenn die einen sowas sagen und die anderen Mediziner was anderes sagen, dass die möglichst schnell irgendwie was dieses Virus identifizieren und kennen und dann vielleicht auch eine Strategie merken und einen Impfstoff finden oder Medizin oder irgend sowas. Und solange das eben nicht ist, haben wir bei diesem miesen Virus eben wirklich nur diese Aha-Regeln. Und die sollten wir wirklich desto mehr auch erfüllen, dass wir wirklich sehen, okay, aha, wir halten uns da an diese Hygiene und Abstand und so weiter. Aber das ist ja noch nicht anderes. Ich denke, Durchblick ist, dass wir schauen, was noch weitere Corona-Krisengefahren sind, die eher verdrießlich sind. Und da denke ich vor allen Dingen, dass in sozialer Hinsicht dieses Abstandsgebot viel schwieriger ist zu integrieren. Gerade sage ich das ganz persönlich so für mich, das ist wirklich ätzend. Gemeinde hier auch so zu leben als Familie und das alles auf 1,5 Meter Abstand. Und da finde ich das toll, vergesst nicht das Gebetsanliegen, das aktuelle Gebetsanliegen, was wir herausgegeben haben, gerade für Singles, für Alleinstehende, die sowieso Kontaktbeschränkungen hier zu haben und aber eh auch immer alleine sind und keinen haben, der sie mal in den Arm nimmt oder mit denen sie reden können und so. Da gibt es ja auch bei uns in der Gemeinde welche, die alleine leben. Und desto wichtiger ist es zu haben, aber nicht nur die Singles, die Alleinstehenden, sondern wir alle, habe ich das Gefühl, wir sind gerade jetzt durch diese Lockdown-Light im November so auf Rückzug gepfiffen. Das ist ja so ein Bleib-zu-Hause-Feeling. Macht auf jeden Fall nichts mit anderen. Auch um 75% die sozialen Kontakte zu reduzieren. Also als ob ich die zählen würde, aber es bleibt bei mir ganz viel, möglichst nicht. Also gar nichts mit anderen Leuten zu machen. Und sowas ruft, das ist gefährlich, Angst hervor oder Ärger, je nachdem. Oder Ratlosigkeit und Hoffnungslosigkeit. So eine Unsicherheit insgesamt. Und dies, finde ich, was mindestens genauso gefährlich ist, davor habe ich mindestens genauso viel Angst, aber ehrlich gesagt noch ein bisschen mehr Angst als davor, dass ich mich irgendwie anstecken würde von dem Virus. Weil das ist eine negative Sache. Und da einen Wellenbrecher zu haben, Jesus Christus, der Wellen bricht, der den Sturm stillt, an den können wir uns halten und sagen, okay, was sind denn Möglichkeiten, die wir bringen können, um gegen diese negative Bleib-zu-Hause-Stimmung und mach am besten gar nichts, vermeide alles, was irgendwie gefährlich sein könnte, verantwortlich und sorgfältig Ermutigung reinzubringen. Sinnhaftigkeit, Orientierung. Kurzum, das, was die Bibel uns bietet an Glaube, Liebe und Hoffnung. Das ist doch das, was in denen, die zu Jesus Christus gehört, wohnt durch den Heiligen Geist. Und dies haben wir an positiven Sachen, dass wir dagegen was bringen können, gegen all das, was so auf uns einströmt und dann Ängste oder Ärger oder sonst irgendwelche negativen Dinge in uns hervorruft. Dass wir versuchen, als wirklich mit Durchblick zu haben von Jesus, sorgfältig und klug und gut, so Wellenbrecher zu sein, an der Hand des Wellenbrechers Jesus Christus, um da was zu gewinnen, Sicherheit zu gewinnen und Sinn zu gewinnen und Hoffnung zu behalten. Und das ist wichtig, dass wir das als ganze Gemeinde übernehmen. Gerade jetzt im November, wo insgesamt die Stimmung so in eine ganz andere Richtung geht und sowas hervorrufen könnte, bestimmt nicht bei allen, aber hoffentlich nicht bei uns. Und dass wir wirklich da was dagegen setzen, eine Hilfe bieten für diejenigen, die nicht mehr ein- und aus wissen. Und Tipp bitte zum Beten, übermorgen, Dienstagabend, treffen wir uns als Älteste und Diakone zusammen, um genau darüber zu beraten und zu sehen und sagen, wie können wir in diesem Bleib-zu-Hause-Monat irgendwie Gemeindeleben gut gestalten mit dem Wellenbrecher Jesus, damit wir Angst, Ärger und Hilflosigkeit überwinden und es davon abgrenzen. Durchblick brauchen wir. Das Zweite ist, warum sollen wir uns überhaupt abgrenzen? Warum sollen wir uns abgrenzen? Auch da sagt der Vers 11 was dazu. Ihr wisst, dass ihr nicht in dieser Welt, ihr wisst, dass ihr in dieser Welt Fremde seid, sie ist nicht eure Heimat. Und da habe ich das Stichwort hier, neues Leben. Fremde, was da drin steht, das ist ein Begriff, der damals ein richtig bekannter Begriff war. Das sind sozusagen Ausländer gewesen, die im Land leben, aber eben nicht das volle Bürgerrecht haben, das römische Recht damals, Bürgerrecht. Also kennen wir ja auch hier in Deutschland, dass wir gut mit Leuten zusammenleben. Aus anderen Ländern wohnen die her, die sind auch noch nicht eingedeutscht, aber die leben als Ausländer da und haben auch ein paar Rechte im kommunalpolitischen Hinsicht, aber sind eben Ausländer. Und genau so, sagt die Bibel, sind wir auch. Dass unsere Heimat im Himmel ist. Und wir leben hier aber in der Welt. Jesus sagt, wir sind nicht von der Welt, aber wir leben hier in der Welt. Wir haben hier unseren Wohnsitz, aber wir gehören eigentlich rechtlich gesehen in den Himmel. Das liegt daran, weil wir ein neues Leben haben, weil durch den Glauben an Jesus Christus, dass wir uns zu ihm bekehrt haben, ist Gott unser himmlischer Vater geworden. Und früher sind wir vorwiegend bestimmt worden, eben von unserer menschlichen Herkunft, ist ja klar, von dem, was wir von den Eltern geerbt haben an Erbgut und sowas und auch die ganze Erziehung, die so da gewesen ist, das prägt uns garantiert. Das ist das alte Leben, aber seitdem wir an Jesus Christus glauben oder diejenigen, die an Jesus Christus glauben, eine persönliche Wiedergeburt erlebt haben, neues Leben durch Jesus Christus, bei denen ist es anders. Seitdem ist der Heilige Geist in uns. Und der Heilige Geist ist ja die dritte Person des lebendigen Gottes. Gott selbst wohnt in uns. Und das macht es alles anders. Und das schenkt dieses neue Leben im Vergleich zu dem alten Leben. Und auch diejenigen, die an christlichen Familien aufgewachsen sind, wo viel in der Bibel gelesen worden sind oder so, die sind von der Geburt her, haben die nicht dieses neue Leben. Denn sie wachsen in sehr guten, tollen Bedingungen auf. Aber das Leben neu zu bekommen durch Gott, dass Gott selbst in ihnen wohnt, das geht nur durch den Glauben an Jesus Christus, den eigenen, den persönlichen Glauben an Jesus Christus. Und das ist dieses Stichwort, weswegen wir merken, okay, wir gehören hier in dieser Welt nicht dazu. Unsere rechtliche Begründung ist eigentlich aus dem Himmel. Und das ist manchmal gar nicht so einfach, weil tatsächlich das alte Leben das Sichtbare ist. Und das neue Leben, dieses geistliche Leben von dem Heiligen Geist in uns, ist unsichtbar, gehört zur unsichtbaren Welt. Und wir sollen uns von der Welt abgrenzen, indem wir einem Irrtum nicht aufsitzen. Ein Irrtum als solchen entlarven, dass wir sagen, das alte Leben ist das Normale. Normal ist praktisch jetzt das menschliche Normale, was man hier so sieht, das Irdische. Und das Besondere, Anormale ist eben das, was ich so im Glauben an Jesus mache. Die Bibel sagt hier ganz anders. Gottes Wort sagt, ihr wisst, dass ihr in der Welt Fremde seid. Gottes Wort sagt hier nicht, fühlt euch doch bitte als Fremde in dieser Welt. Oder ihr werdet einmal der Welt entfremdet werden. Sondern Gottes Wort sagt, hey, das wisst ihr doch. Ihr lebt jetzt hier in der Welt, ihr habt noch euren Wohnsitz hier, aber eure rechtliche Begründung, wo ihr Erben seid, ist im Himmel. Das ist das Normale. Und jetzt ist die Frage, wie können wir unser neues Leben als normal ansehen? Dass wir nicht dem Irrtum verfallen, das Alte sei das Normale und das Neue was Merkwürdiges. Zwei Tipps. Mehr an die Ewigkeit denken, auch wenn wir noch unter 70 sind. Macht mal Folgendes. Denkt doch mal gerade an Jesus. Vielleicht sowieso ganz gut, im Gottesdienst an Jesus zu denken. Ja? Aber jetzt macht mal ganz extra das. Also denkt mal jetzt gerade an Jesus. Stellt euch irgendwie Jesus vor. Ja, habt ihr es? Okay. Jetzt gebe ich drei Möglichkeiten zur Auswahl, wie ihr euch Jesus vielleicht vorgestellt habt. Habt ihr euch Jesus vorgestellt, jetzt gerade eben, so wie er damals als Wanderprediger herumgegangen ist, gepredigt hat und tolle Wunder gemacht hat. Das Erste. Habt ihr euch vielleicht Jesus vorgestellt, wie er am Kreuz gestorben ist, hier um eure Schuld zu bezahlen? Zweite. Oder habt ihr euch vorgestellt, dass Jesus Christus im Himmel auf dem Thron Gottes zu Rechten des Vaters sitzt? Wer hat das erste Jesus als Wanderprediger sich vorgestellt? 1, 2, 3. So. Wer hat das zweite Jesus am Kreuz sich vorgestellt? 1. Wer hat sich das dritte vorgestellt? Jesus zu Rechten des Thrones Gottes. Wisst ihr, da gibt es ja jetzt nichts Richtiges und Falsches, weil Jesus ja alles ist. Aber wenn wir an die Ewigkeit denken, damit wir Hilfe kriegen, warum wir uns abgrenzen sollten, nötigerweise von der Welt, dann hilft diese dritte Vorstellung. Denn aktuell, jetzt hier am 1. November 2020, sitzt Jesus Christus neben dem Vater in dem Himmel auf dem Thron des Weltherrschers. Das ist Fakt. Davon bin ich 100% überzeugt, weil es in der Bibel so steht. Das ist dieser Jesus, mit dem wir zu tun haben. Und jetzt, wenn wir nicht nur an Jesus denken, sondern in dem Moment, wenn ihr betet zu Jesus, dann habt ihr einen Fuß in der Tür der Ewigkeit. Heute, am 1. November 2020. Das geht ja gar nicht anders. Und das ist das, was der Hebräerbrief uns ja auch auffordert, dass wir mit Freimütigkeit hinzutreten sollen vor dem Thron der Gnade. Da ist unser Platz und da werden wir künftig auch immer sein nach unserem Sterben hier. Und das heißt also, dass in jedem Moment, wo wir beten, haben wir schon mal gebetet, gell? Kommt doch öfters vor, dass wir immer wieder dran merken, das ist jetzt, dass ich mit einem Fuß in der Ewigkeit drin bin. Ich bin da, wo Jesus jetzt schon ist. Und das hilft mir, wenn ich bete, zu merken, wow, ich habe ja neues Leben, sonst ging das ja gar nicht. Ich könnte ja überhaupt gar nicht mit Jesus reden. Hätte ja gar keine Beziehung zu ihm. Aber weil ich neues Leben habe, angebunden an die Ewigkeit, deswegen merkt es dann auch für mich die Position, dass ich dann nötigenfalls auch durchaus mal Nein sage, wenn ich sage, okay, nee, da mache ich lieber nicht mit. Also das hilft uns, das neue Leben als normal anzusehen. Bei jedem Gebet zu merken, da habe ich meinen Fuß in der Ewigkeit. Und der zweite Tipp ist, denkt doch mal an die Besitzverhältnisse, die seit unserer Bekehrung gelten. Wenn wir sagen, Herr Jesus, dann ist es doch nicht ein Doppelname wie Anna Maria oder Klaus Günther oder so. Sondern das bezeichnet, dass Jesus der Herr ist. Er ist mein Herr. Denn er hat ja schließlich am Kreuz mich erlöst und für mich bezahlt mit seinem Leben. Ich gehöre ja nicht mehr mir, auch nicht dem Satan oder sonst wem, sondern ich gehöre diesem Erlöser und Befreier. Das macht es deutlich, wenn ich von dem Herrn Jesus rede und an den glaube. Und es setzt die voraus, dass ich bereit bin, Jesu Willen zu tun, egal wie es mir geht. Diese grundsätzliche Entscheidung kann durchaus manchmal schwierig werden und ich muss knabbern vielleicht an dem einen oder anderen. Aber die grundsätzliche Frage muss wirklich geklärt sein, wenn ich mich zu Jesus bekehre und an ihn glaube, muss ich mir über die Kosten im Klaren sein und sagen, okay, das bedeutet aber, Jesus sitzt auf dem Thron meines Lebens oder wie man sich das auch vorstellen kann. Also er hat das Sagen. Und das muss grundsätzlich klar sein, auch wenn ich beim einen oder anderen ziemlich schlucken muss oder das ein bisschen länger dauert, bis ich da einwillige. Auch das hilft, mein Leben, das neue Leben hier, als normal zu finden. Dass ich sage, das Normale ist, dass ich Jesus lieb habe als Herrn und ihm folge und mich danach richte, was er gut findet. Und nicht umgekehrt, dass das menschliche alte Leben das Normale sei. Darum geht es, zu merken, wie können wir uns abgrenzen. Wir grenzen es dann ab, wenn unser neues Leben das Normale ist, weil Jesus sagt, was gilt oder nicht und weil wir dauernd mit ihm in der Ewigkeit zu tun haben, bei jedem Gebet. Die dritte Frage und die letzte, welche Reaktion sollen wir bei unseren Mitmenschen hervorrufen? Dazu sagt ja mein Bibeltext auch was. Vers 12. Lebt stattdessen so vorbildlich, dass die Menschen, die Gott nicht kennen, darauf aufmerksam werden. Durch euer Verhalten sollen selbst die überzeugt werden, die euch bösartig verleumden. Wenn sie dann aufgrund eurer guten Taten zur Einsicht kommen, werden sie Gott am Tag des Gerichts für ihre Rettung danken. Ha, das hätten wir doch gerne. Das wäre doch super. Unsere Freunde, ja sogar unsere Feinde, finden zum Glauben an Jesus Christus, weil sie uns glaubwürdig finden, ohne dass wir viel Worte machen müssen. Sie loben und danken Gott ganz freiwillig, weil sie selbst davon überzeugt sind, dass Jesus der Herr und der Erlöser ist. Das geht aber nicht von allein. Gottes Wort sagt hier etwas, dass es an unserem Vorbild liegt, an unseren guten Taten. Die anderen Leute brauchen das, um zu erkennen und zu merken, aha, so wirkt sich der Glaube an Jesus aus, wenn ich mich auch mal bekehre zu Jesus, wenn ich mit diesem Jesus Christus mein Leben gestalten will und meistern will, dann wird es vielleicht so aussehen, wie ich das bei dem oder dem eben auch erkenne. Und das geht ja nur, dass wir so überzeugend leben, wenn wir selbst überzeugt sind. Und deswegen das dritte Stichwort mit der Begeisterung. Ist ja klar, man kann ja nur von etwas oder jemanden begeistern, andere, wenn man selbst begeistert ist. Wenn mich selber was nicht vom Hocker reißt, dann reiße ich andere auch nicht vom Hocker dafür. Und deswegen behalten wir uns das. Das ist der größte Krampf, den es gibt, wenn wir diesen Vers in die Tat umsetzen wollen, befolgen wollen, ohne dass wir begeistert sind von Jesus. Ohne dass wir in diesem neuen Leben leben, wo wir wirklich merken, Gott, der Schöpfer von allem, ist mein Vater. Und ich habe immer Kontakt in die Ewigkeit hinein. Jeden Tag, immer dann, wenn ich nur mal bete. Wenn das nicht mich begeistert, wird dieses da nicht funktionieren. Das können wir uns abschminken. Und das muss ja auch gar nicht sein. Denn Jesus erwartet es ja nicht von uns. Denkt nochmal an das Bild von dem Weinstock und den Reben. Der Weinstock und die Reben, die hängen zusammen. Und die Reben bekommen alles, was sie brauchen, zum Leben, zum Wachsen, sich entwickeln und Frucht zu bilden, vom Weinstock. Und in Weinbergen gibt es viele Weinstöcke. Und die Reben sind ziemlich unterschiedlich. Einige sind sehr viel und groß und andere sind kleiner und so. Das hängt von vielen verschiedenen Faktoren auch noch ab. Und das ist ganz in Ordnung so. Und das sind alles Reben am Weinstock. Und es liegt daran, weil ein Weinberg eben keine Fabrikhalle mit Fließbandproduktion ist, wo alles getaktet wird und alles aussieht eins wie das andere. Und dann kommt es durchaus vor, wie überhaupt in der Natur jedes Jahr auf und nieder, dass wir viel Frucht oder weniger Frucht bringen, dass wir große oder kleine Reben sind. Aber es bleibt dabei, ohne die Beziehung, die eine Rebe hat am Weinstock, wird nichts draus. Sobald die abgeschnitten ist, egal ob das die größte oder die kleinste Rebe ist, wird sie verdorren. Bei Jesus ist es so wichtig, dass wir merken, mit ihm verbunden, das ist das Entscheidende. Nur dann werden wir vorbildlich und gute Werke und also Sachen machen. Und es darf auch nicht sein, dass wir jetzt vielleicht deswegen mit Jesus leben, weil wir dann den Zweck verfolgen, die Absicht verfolgen. Ja, dann wird es gut sein, dann werden meine Freunde sich bekehren oder vielleicht ein bisschen eigennütziger, dann werde ich vielleicht mit den Kollegen gut zurechtkommen, der Chef ist mir wohlgesonnen, ich habe Erfolg in der Schule oder im Beruf oder was weiß ich was. Denn wenn diese Wünsche, diese Vorstellungen, die ich dann damit verbinde, in meiner Beziehung zu Jesus zu erreichen, wenn die nicht erfüllt werden, Stichwort kleine Rebe am einen und selben Weinstock, wenn die nicht erfüllt werden, was passiert denn dann? Kann ich entweder machen, dass ich noch mehr bete und noch mehr Bibel lese und denke, ach, was kann ich denn noch alles für Jesus tun, damit er das irgendwie bei mir bewirkt? Oder aber, kann genauso gut sein, ich bin gefrustet und lasse das bleiben. Kann ich auch gut verstehen. Und dass Jesus aber sagt, ich will, dass du bei mir bist. Dass Jesus uns als Reben an sich, dem Weinstock, hängen lässt, dient ja dazu, dass er uns die Gemeinschaft mit ihm schenkt. Und nicht, dass mehr aus unserem Leben rauskommt. Dass wir besser funktionieren. Jesus hat diese Erwartung nicht, aber wir haben vielleicht die Erwartung. Und dann verwandelt sich vielleicht eine anfängliche Begeisterung für Jesus in ziemlichen Druck. Und denken, ach, jetzt muss doch noch mehr bei mir herauskommen, damit ich mir die Liebe Jesu verdiene. als ob das nötig sei. Jesus will mit mir zusammen sein, weil er mich liebt, weil die Beziehung zu ihm so wichtig ihm erscheint, uns auch. Das ist der Schlüssel für sowas. Das ist der Schlüssel, Begeisterung über Jesus zu bewahren, weil seine Liebe voraussetzungslos gilt, unverdient. Und die Hauptsache, was Jesus ist, was Jesus bewegt und treibt, ist, dass er mit uns zusammen sein will. Und die Frucht kommt hinterher. Das hält die Begeisterung wach. Okay, jetzt werde ich auch fertig mit der Predigt. Zusammenfassung. Da. Wie gelingt es uns, bei einer bestimmten Sache nicht mitzumachen, um gegen den Strom zu schwimmen? Ich habe gesagt, mit Durchblick auf das Wesentliche, dass wir Hintergründe erkennen, was vielleicht wirklich zerstörerisch ist, und da unseren Blick schärfen lassen und sagen, okay, Jesus zeigt mir, da lasse ich mich lieber nicht drauf ein. Und ich mache positive Angebote, weil ich Negatives nicht mitmachen will. Zweitens, warum sollen wir uns abgrenzen? Weil unser neues Leben das Normale ist. Und wir bei jedem Gebet merken, ich habe einen Fuß in der Tür der Ewigkeit drin. Das ist das Normale. Und drittens, welche Reaktion sollen wir bei unseren Mitmenschen hervorrufen? Begeisterung für Jesus. Begeisterung für Jesus. Und zuerst bei uns. Wenn wir nicht begeistert sind, können wir andere auch nicht begeistern. Und die Begeisterung wächst, wenn wir die überwältigende, voraussetzungslose Liebe Jesu Christi für uns erfahren und annehmen. Dafür will ich jetzt beten, dass es ist, und dann die Predigt schließen. Jesus Christus, danke, dass du uns unterrichtest und weiterbringst, dass wir geistlich wachsen können und sollen und dürfen mit dir. Und du bist unser Herr. Und du mutest uns manchmal zu, couragiert, mutig, auch mal was anderes zu machen, als wie alle anderen Leute um uns rum vielleicht von uns erwarten. Und es liegt daran, weil du unser Herr bist und weil du die Ewigkeit in unser Herz reingepflanzt hast. Und das wollen wir bewahren, dass das das Normale ist, wovon wir ausgehen. Und dass wir uns deswegen nicht schämen oder gefrustet sind, sondern dass wir das als großen Erfolg feiern, weil du uns so sehr beschenkst mit dieser Aussicht auf Ewigkeit und mit deiner voraussetzungslosen, bedingungslosen Liebe. Bitte zünd du uns an, wenn wir nicht mehr so begeistert sind von dir. Weck du das Feuer deiner Begeisterung und deiner Liebe und das Interesse und des Vertrauens zu dir hin. Das können wir nicht selbst machen, das brauchen wir durch deinen Heiligen Geist. Und nun komm und zünde uns da wirklich an, dass wir ja in der Jüngerschaft wachsen, als Schüler von dir, dass wir von dir lernen, weiterzukommen und Schritt für Schritt in unsere Entwicklung zu gehen. Amen.